Ich fahre auf einer Landstraße von Grossen in Richtung Mülsen und dort fahre ich durch zwei Felder, links und rechts. Auf der einen Seite das Feld ist grün und auf der anderen Seite das Feld ist braun. Ein großer Unterschied ist zu sehen. Und ich fahre dort auf dieser Straße und höre gerade eine Predigt an, die genau von diesen zwei Feldern handelt. Das eine Feld auf der linken und das andere Feld auf der rechten Seite. Und dieses Bild darf uns heute begleiten durch die Predigt. Das Thema lautet unsere Berufung Heiligung. Ich habe meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Einmal der Mensch als Ebenbild Gottes, dann das Verfehlen des Zieles und der dritte Punkt, bei dem ich heute etwas länger stehen bleiben möchte, ist die Wiederherstellung des Ebenbildes, die Heiligung des Menschen. Und dazu wollen wir heute wieder in die Bibel schauen und herausfinden, was Gott uns dazu zu sagen hat. In der Einleitung wurde der Text aus Römer Kapitel 6 vorgelesen und er spiegelt uns von dem etwas wider, was mit uns geschehen ist, als wir uns bekehrt haben. Es zeigt uns die Bereiche in dieser Welt, die es gibt, die zwei Bereiche. Ich hatte schon die zwei Felder genannt und auf dieser Grundlage wollen wir auch heute unser Thema bedenken und ich werde dann wieder darauf zurückkommen, auf diesen Text und auf dieses Beispiel mit den zwei Feldern. Lasst uns beginnen und bevor wir einen Text lesen, erst einmal was zu dem ersten Punkt sagen, der Mensch, das Ebenbild Gottes. Dazu wollen wir sehen, wie ist Gott und welches Ziel hat Gott mit uns Menschen. Wenn wir uns die Frage stellen, wie ist Gott? Wenn wir gefragt werden, wie ist denn dein Gott, an den du glaubst? Ja, dann versuchen wir Antworten zu finden, um den Menschen vielleicht Jesus nahe zu bringen. Aber was sagt Gott selbst von sich selbst, wie er ist? Und dazu habe ich vier Punkte in der Bibel gefunden. Gerade im 1. Johannesbrief stehen zwei davon. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, und das ist die Botschaft, die wir gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Erster Punkt, Gott ist Licht. Wenn wir hier das Licht ausmachen, wenn wir die Gardinen zuziehen würden, dann wird es dunkel sein. Licht ist wichtig für uns im Leben. Deswegen eine wichtige Eigenschaft Gottes. Er schenkt Licht in diese Welt und auch in unser Herz. Gott ist Licht. Eine zweite Eigenschaft, die für uns auch sehr wichtig ist als Menschen und ohne diese Eigenschaft geht es nicht. So heißt es 1. Johannes 4, Vers 8b, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und es ist doch so wichtig, auch untereinander, dass wir uns lieb haben und auch, dass jeder von uns geliebt wird. Das braucht jeder Mensch. Und Gott ist diese Liebe. Ein dritter Punkt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sagt auch Johannes im Johannesevangelium, Kapitel 4. Wir hatten gesehen, also Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist Geist. Das sind die drei Wesenseigenschaften Gottes, die drei Haupteigenschaften. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft, die vierte. Und dazu können wir mal aufschlagen, 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44. Dort heißt es, denn ich bin Jahwe, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Also vierter Punkt, Gott ist heilig. Und das ist diese Eigenschaft, um die es auch heute gehen soll, wenn es um unsere Berufung, die Heiligung geht, dass Gott zuerst heilig ist. Wenn wir gefragt werden, wie ist Gott, dann können wir uns merken, Gott ist heilig. Und was diese Heiligkeit mit uns zu tun hat, wie sie in unserem Leben wirkt oder was für Bedeutung sie in unserem ganz praktischen Wandel hat, das versuche ich heute auch ein bisschen herauszustellen. Ich hoffe, es gelingt mir. Gott ist heilig. Heilig im hebräischen Kadosh und im griechischen Hagios bedeutet so viel wie abgesondert. Gott ist einer, der sich abgesondert hat von allen Unreinen, Er hat nichts mit der Sünde zu tun. Und der Mensch dagegen, sagt die Bibel, er ist wesensmäßig unrein und er kann mit Gott nicht zusammenkommen. Die Heiligkeit Gottes im Wesen und die Unheiligkeit des Menschen in seinem Wesen passt einfach nicht zusammen. Und deswegen ist es auch so schwierig, dass Gott und Mensch zusammenfinden. Doch wir wissen, dass durch das Sühnopfer Jesu am Kreuz, durch das Blutvergießen unseres Herrn, diese Versöhnung wieder möglich ist. Und deswegen gibt uns Gott auch einen neuen Sinn im Leben. Er nennt uns selbst Heilige, die wir Christen sind. Ja, wir sind selber Heilige. Nicht, weil wir irgendwie einen Heiligenschein aufhaben oder weil wir bessere Menschen wären als andere. Nein, sondern weil er uns das zu eigen macht. Er gibt uns einen neuen Status. Das bedeutet das Wort heilig. Und ich werde erinnert an diesen Vers, als Jesaja vor dem großen Gott steht, als Gott mit ihm spricht und ihn senden will, als er diese Schau hat in den Tempel, wo alles mit Rauch erfüllt ist, die Herrlichkeit Gottes ist da und die Engel singen, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der Herr Scharen, ja, der Gott Zebaoth. Und dann sieht er, wie klein er ist. Sieht er, dass er doch gar nicht mit diesem Gott mithalten kann. Ja, wir haben gesehen, Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist Geist und Gott ist heilig. So ist Gott. Und jetzt der andere Punkt, was ist das Ziel Gottes mit uns Menschen? Warum sind wir eigentlich hier auf der Erde? Was hatte Gott mit uns vor, als er uns gemacht hat? Und dazu wollen wir lesen aus 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Dort sehen wir, wie Gott uns geschaffen hat und was er den Menschen gesagt hat. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über alle Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Die Krone der Schöpfung, der Mensch, er ist kein Produkt des Zufalls, er ist auch kein Held der Evolution, sondern er ist Geschöpf Gottes. Ja, er ist von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, sein Meisterwerk. Wir Menschen unterscheiden uns ja vom Tier, indem wir ein abstraktes Denken haben, indem wir Zusammenhänge herstellen können. Von unvernünftigen Tieren ist da mal davon die Rede. Ne? Wir manchmal auch, dass wir unvernünftig sind, aber eigentlich wissen wir ja, worum es geht. Wir wissen doch, was wir tun und erkennen auch, dass wir es oft nicht schaffen, das zu tun, was richtig ist. Was war das Ziel Gottes mit dem Menschen? Er hat sie in seinem Ebenbild geschaffen. Und indem er das gemacht hat, können wir auch darin schon die Berufung des Menschen sehen. Er soll Gottes Ebenbild sein. Hier wird davon geschrieben, dass er uns ähnlich ist. Also er sollte Gott ähnlich sein. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott so ist, dann lesen wir doch auch, dass Gott Gefühle hat, dass Gott Zorn hat. Einen heiligen Zorn im Gegensatz zu unseren, aber dass Gott nicht irgendwie ein alter Opa ist oder dass Gott irgendwie ein harter Stein ist. Nein, es ist ein Wesen, was uns ähnlich ist. Und deswegen kann er sich auch in uns hineinversetzen. Das Wort, was hier in Vers 26 für Bild steht, im hebräischen Zelem, kann auch noch Abbild bedeuten, es kann auch Götzenbild bedeuten, es kann Gräuelbild bedeuten oder auch Schattenbild. Was für eine Ehre erhalten wir, wenn die Bibel uns sagt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dass also nicht zu unserer Erschaffung ein Tier als Vorlage stand oder ein Engel, sondern dass es Gott selbst war, der hier uns sich ähnlich gemacht hat. Das, finde ich, ist eine große Würde für uns Menschen, Gottes Ebenbild zu sein und damit auch eine Aufgabe verbunden. Wir dürfen es einfach sein. Weiter gibt auch Gott hier in diesem Text dem Menschen noch Aufgaben. Er sagt, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde. Das zählt auch heute noch, ne? Auch wenn gesagt wird, wir haben schon zu viele Menschen auf dieser Erde. Ja, der Mensch hat in seiner Gottesferne viel falsch gemacht. Und doch zählt es auch für uns noch, seid fruchtbar und mehret euch. Die Erde untertan machen, ja, im göttlichen Sinne dürfen wir das auch, sollen wir das. Und wir dürfen auch herrschen über Fische, Vögel und alles Lebendige. Auch das sagt Gott den Menschen und das ist wichtig und gut. Und dann sagt er ihnen auch noch, das haben wir jetzt nicht gelesen, dass sie den Garten Eden bebauen und bewahren und von allen Früchten essen dürfen. Das ist was Feines. Wir haben jetzt auch einen Garten, da tun wir auch schon mal ein bisschen rumwerkeln, ein paar Kartoffeln anpflanzen. Das ist was Schönes, wenn wir einen Garten haben. Der Mensch hatte diese Aufgabe gekriegt am Anfang und ihm ging es gut. Er hat nur ein Verbot gekriegt, ein einziges Verbot, dass er von einem Baum nicht essen darf. Das war das Ziel Gottes mit den Menschen. Er hat ihnen diese Aufgaben gegeben. Und was ist der Anspruch, der sich daraus ableitet? Der Mensch soll Ebenbild sein. Es wird dem Menschen nicht gesagt, dass er heilig sein soll, denn er war ja sehr gut geschaffen, er war es bereits. Das Urteil Gottes, es war sehr gut, wurde damals auch über den Menschen ausgerufen. Es war alles sehr gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Themas, das Verfehlen des Zieles. Dieses einzige Gebot, was Gott den Menschen gegeben hatte, übertritt der Mensch und es bringt schwerwiegende Folgen mit sich. Und diese Folgen, ich habe hier viele gefunden, möchte ich uns mal nennen. Der Mensch ist auf einmal nicht mehr heilig. Die Übertretung führt zur Trennung zwischen Mensch und Gott. Ja, die Sünde, die Trennung. Das Verhältnis auch zu anderen Menschen wird gestört. Der Tod kommt in die Welt. Und der Virus der Sünde, er hat eine Sterblichkeitsrate von 100%. Also ist schlimmer als Coronavirus. Und darauf sollten wir achten, auf diesen gefährlichen Virus der Sünde. Und es bringt damit sich, dass alle Menschen sterben müssen. Alle. Und es hat auch letztlich noch eine Folge, diese Übertretung, dass der Mensch verloren geht. Auf ewig verloren geht. Diese vielen Dinge sind die Folge, die Übertretung des einen Gebotes. Wie muss es Gott wehgetan haben? Oder wie tut es Gott heute noch weh, wenn Menschen in Sünde leben, wenn er das mit ansehen muss? Wenn wir sehen, was die Bibel uns sagt über uns selbst, über die Menschen, und da sind wir alle mit eingeschlossen, dann ist es ein ernüchterndes Urteil. Im Römer Kapitel 3 sagt Paulus, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Freunde, wer möchte jetzt noch sagen, ich bin gut oder so schlecht bin ich doch gar nicht. Die Bibel entlarvt uns und sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Und wer sind wir, dass wir Gott noch irgendwas zu bringen haben, dass wir sagen, ach komm, Herr, ich kann doch dir das bringen. Nein, wir können Gott gar nichts bringen. Wir sind alle böse, sagt die Bibel. Ja, und der Lohn dieser Übertretung, dieser Sünde, ja, die ja vererbbar ist, die in uns steckt, der Lohn ist der Tod. Das ist das größte Elend dieser Menschheit. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch wir haben ja gesehen, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, dass er mit uns etwas Gutes vorhat. Kann denn dieser Gott uns so laufen lassen? Nein, er tut es nicht. Er lässt uns nicht ins Verderben laufen, sondern er schenkt eine Möglichkeit, dieser Verdammnis, diesem Fluch zu entgehen. Und das macht er deutlich und wird deutlich in der Schrift an mehreren Stellen, dass Gott uns retten möchte, dass er uns nicht im ewigen Qual, im Feuersee sehen will, sondern dass er uns ewiges Leben schenken möchte. Gott möchte uns wahres Leben geben, was hier schon beginnt, ein erfülltes Leben und was auch in der Ewigkeit Bestand hat. Und so heißt der Vers aus Römer 6, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben, liebe Geschwister, das haben wir empfangen, als wir Gottes Ruf gehört haben, als wir uns zu ihm bekehrt haben. Ewiges Leben, und das ist so wunderbar. Ja, Gott möchte nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Und das dürfen wir auch in unserem Leben anwenden und das dürfen wir auch weitergeben an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gott möchte, dass du lebst und dass du nicht umkommst. Wenn wir aber sehen, dass wir alle verdorben sind, dass wir alle schlecht sind, erkennen wir, dass wir Gott nichts bringen können. Und so muss Gott selbst eingreifen und diese Sache für uns wenden. Er hat den Herrn Jesus geschickt und diese Rettungsmöglichkeit uns angeboten, damit wir von diesem Todesurteil, der Sünde, frei werden, damit wir freie Menschen werden, dass wir aufatmen können und sagen, ja, meine Schuld ist vergeben. Ich bin frei von der Unterdrückung, der Knechtschaft, der Sünde. Ich habe ein Leben, was sich lohnt. Und ich denke, das können wir alle sagen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, Jesus nachzufolgen, dass es auch kein Wandern auf sonnigen Höhen immer ist, aber dass es doch ein Leben ist, was sich lohnt. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt unseres Themas, die Wiederherstellung des Ebenbildes, die Heiligung des Menschen. Gott möchte Rettung und wie will Gott diesen Zustand wiederherstellen? Wie will Gott uns wieder zu dem machen, was wir einmal waren, was der Mensch sein sollte seit Anfang der Schöpfung? Und dazu wollen wir uns nochmal anschauen, was ist das Ziel Gottes für uns Menschen, also wo wollen wir drauf zulaufen, was ist der Startpunkt, von dem wir aus loslaufen und wie gestalten wir diesen Weg oder wie will Gott diesen Weg gestalten. Also lasst uns vom Ende her denken, vom Ziel, was ist das Ziel Gottes mit uns Menschen? Es geht nicht darum, dass wir hier auf der Erde ein perfektes Leben führen, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir schon quasi über der Erde schweben, weil wir so rein sind wie Gott. Das wird uns nicht gelingen. Und da müssen wir einfach sehen, dass unsere Anstrengungen und unsere Bemühungen wichtig sind, aber letztendlich bringt uns das nicht weiter, wenn wir versuchen, perfekt zu werden, aus uns selbst heraus. Denn durch Gottes Handeln sind wir schon vor Gott in Ordnung. Und unser Tun und Denken ist als Christen ja trotzdem noch verdorben. Es ist noch nicht vollkommen und das möchte Gott vollkommen machen. Und deswegen ist das letztendliche Ziel die Vollkommenheit in der Herrlichkeit. Aber das Ziel hier auf der Erde ist, dass Gott für uns will, dass wir erstens ein heiliges Leben führen. Das heißt, die Heiligkeit, die Gott selbst ist, die soll auch in unserem Leben sich widerspiegeln. Das heißt, diese Heiligkeit, diese Aussonderung vom Bösen soll auch in unserem Leben sichtbar werden. Wir sollen abgesondert auch von der Welt sein. Die Bibel nennt mit Welt einen Begriff, der alles Gottlose umfasst, was Gott nicht will. Ja, dazu ist nicht nur Disco oder andere Dinge gemeint, sondern das ist auch einfach unser böses und egoistisches Denken gemeint, unsere Habgier, die vielleicht noch in uns herrscht. Das alles möchte Gott mit uns angehen, er will uns bearbeiten, er will uns helfen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und er will, dass wir Menschen für ihn leben. Also einmal die Absonderung und dann auch, dass wir als Menschen für ihn leben. Das bedeutet auch Heiligkeit. Ich habe mich gefragt, als ich das Alte Testament manchmal gelesen habe, da ging es ja immer darum, wo dann die Stiftshütte gebaut wurde, dass Gegenstände, zum Beispiel Werkzeuge, geheiligt wurden für Gott. Habe ich mir mal vorgestellt, ja, wie ist denn das? Wurde jetzt dann irgendwie ein magischer Segen oder irgendwie hängt das mit Magie zusammen, dass dann irgendwas über die Geräte gekommen ist und dann waren die auf einmal anders, haben Kräfte gehabt. Nein, Heiligkeit bedeutet einfach aussondern für Gott. Ja, wenn jetzt dort ein Werkzeug lag, zum Beispiel eine Gabel, die man vielleicht zum Essen genommen hat, ich weiß es nicht, wie die aussahen, oder für irgendwas anderes, es wurde geheiligt, es wurde ausgesondert, jetzt ist dieses Werkzeug nur noch für den Dienst am Heiligtum da. Und so ist es auch für uns. Gott möchte uns herausnehmen, dass wir für ihn da sind. Dass wir tun, was er von uns möchte. Das bedeutet, dass wenn Gott uns heiligen will, also er möchte uns nicht irgendwie besonderes Gefühl geben oder dass wir jetzt alle nur noch in der Uniform hier dastehen. Nein, Gott möchte uns für sich haben. Ein zweites Ziel neben dem heiligen Leben ist unsere Heiligung. Das sagt er zum Beispiel im Neuen Testament auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 7. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Heiligung, also dieses gottähnlicher Werden, ist ein Prozess in unserem Leben und Gott möchte, dass wir uns darauf einlassen. Und wir sehen auch hier in diesem Vers, wenn Gott möchte, dass wir uns der Unzucht enthalten, als ein Beispiel in der Heiligung, dann will halt Gott nicht, dass wir durch die bösen Dinge in der Welt, die wir vielleicht auch gerne machen oder gemacht haben, dass wir dadurch zu Fall kommen, sondern wenn Gott uns auch was sagt, was wir nicht dürfen, dann sagt er das, weil es uns gut tut, weil es für den Körper, aber auch für die Seele gut ist. Und ein dritter Punkt, ein Leben für Gott, dass wir die Maßstabe Gottes verkündigen. Auch das ist ein Ziel der Heiligung, die Maßstabe Gottes verkündigen. Und dazu wollen wir nochmal aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2, der Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir dürfen ansteckend wirken als Christen für Menschen, die noch in dieser Welt leben. Für die Verlorenen dürfen wir zeigen durch unser Leben, auch durch unser Wort, wenn wir mit Menschen in Gespräch kommen, aber auch ganz einfach durch unseren praktischen Lebenswandel sollen Menschen an uns erkennen, dass wir anders sind, dass es sich lohnt, mit Jesus zu gehen. Und ein vierter Punkt ist noch, was ist das Ziel der Heiligung? Die Verherrlichung Gottes. In Offenbarung 1, Vers 6 sagt Johannes oder Gott selber, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir also mit Gott leben, wenn wir tun, was ihm gefällt, wenn wir uns umgestalten lassen, dann wird auch Gott die Ehre. Dann freut sich Gott, können wir drüber sagen. Und das ist doch auch das Ziel, dass alle Menschen auf diesen Herrn blicken und ihm die Ehre geben. Das war also das Ziel der Heiligung. Es geht darum, wie Gott dieses Ebenbild wiederherstellen will. Und wir haben jetzt das Ziel der Heiligung angeschaut. Und bevor wir auf unseren Wandel kommen, wie wir leben sollen, der Ausgangspunkt. Wenn wir jetzt unsere Wanderung gemacht hätten, dann hätte festgestanden, wir treffen uns hier auf dem Parkplatz und gehen los. Ja. Wenn ihr gesagt hättet, wir würden jetzt von zu Hause aus losgehen, vielleicht in Wilke-Haslau, dann wäre der Weg auch ein anderer gewesen. Ne? Aber wir haben gesagt, wir wollen uns alle hier treffen. Wir hätten uns alle hier getroffen und wären dann von hier aus losgegangen. Sicher sind unsere Lebenswege andere, doch für den Lebensweg mit Jesus gibt es nur einen Ausgangspunkt. Und wenn dieser Ausgangspunkt, dieser Startpunkt nicht klar ist, dann ist auch der Weg und das Ziel ein anderer. Ich möchte das vergleichen mit einem Rennen, ein Marathonlauf zum Beispiel. Da gibt es eine Startlinie, ab dort laufen alle los und dann gibt es eine definierte Strecke und dann gibt es ein definiertes Ziel. Was wäre, wenn wir einfach uns nicht diese, 42 Kilometer oder vor der Ziellinie dort uns aufstellen würden, wenn wir uns einfach in der Mitte der Strecke aufstellen würden, ne? Was wären dann? Halbmarathon. Okay, danke. Ja, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch alle diesen gleichen Startpunkt haben. Navigationssystem kennen wir vielleicht alle. Ist ja heute auch schon im Handy integriert. Wenn wir da drauf gucken, dann weiß das Handy, wo sind wir? Von wo aus muss meine Strecke losgehen? Und so ist es wichtig, dass wir auch uns mit dem Ausgangspunkt unserer Heiligung, unseres Lebensweges beschäftigen. Und das möchten wir tun, um in der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott zu leben, hat Jesus seinen Sohn für uns gesandt. Er hat sein Blut vergossen, Jesus Christus, und durch dieses Blut hat er unsere Schuld bezahlt und wir können frei werden. Jesus ruft zur Umkehr auf, weil er möchte, dass die Menschen gerettet werden. Und das ist dieser Startpunkt, dieser Zielpunkt des Kreuz von Golgatha, von dem wir alle aus losgehen müssen, um auch das Ziel zu erreichen. Wer nicht die rettende Kraft der Vergebung erfahren hat, der kann auch nicht das Ziel erreichen. Wir können auch nicht uns fleißig bemühen, unsere Kräfte anstrengen und Gottes Ordnungen einhalten. Es nützt uns nichts, wenn wir nicht versöhnt sind mit diesem Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat, der diesen, wie wir es in der Einleitung gehört haben, Tausch vollzogen hat, der uns seine Heiligkeit gewidmet hat. Ja, mit dem Handeln Gottes ist auch in unserem Leben etwas geschehen, als wir uns bekehrt haben. Wir sind von Neuem geboren, sagt die Bibel. Wir haben einen neuen Sinn in unserem Leben bekommen. Und das ist die Grundlage, der Frieden mit Gott durch das Blut seines Kreuzes. Da ist das Gott gefallen wollen aus eigener Kraft sinnlos, wenn wir diese Vergebung, diesen Startpunkt nicht haben. Und was passiert in diesem Startpunkt, wenn wir uns bekehren zu Jesus, wenn wir den Ruf Jesus hören und darauf Antwort geben, wenn wir ihm unser Leben übergeben, was passiert damit? Oder was passiert bei uns? Ich hatte am Anfang dieses Bild von den zwei Feldern gezeigt, was ein Bruder aus Norddeutschland gebracht hatte bei der Predigt, die ich angehört habe. Und es soll widerspiegeln die zwei Bereiche vor der Bekehrung und der Bereich nach der Bekehrung. Diese zwei Felder, sie sind durch eine Straße getrennt und auf dem einen Feld arbeiten alle Menschen. Ja, alle Menschen sind auf diesem ersten Feld. Und dann gibt es ein zweites Feld, dort sind alle Menschen, die Jesus gehören, die sich bekehrt haben, die durch den Glauben an Gott gerettet sind. Und auf dieses zweite Feld setzt uns Jesus selbst, wenn wir uns zu ihm bekehren. Und wenn wir auf dem zweiten Feld sind, da ist Jesus der Herr. Und auf dem ersten Feld ist die Welt, das Gesetz, der Teufel der Herr. Wenn wir auf dem zweiten Feld sind, kann der Herr des ersten Feldes nicht mehr über uns bestimmen. Er hat kein Anrecht mehr auf unser Leben. Das erste Feld spiegelt auch in der Bibel, wie wir es ja in dem Römer 6 Text gelesen haben, es spiegelt den Herrschaftsbereich des Gesetzes wider, der Sünde. Ja, das Gesetz kann uns nicht retten. Das Gesetz macht uns so deutlich, wie verloren wir sind, und es ist gut für unser Leben, dass wir das auch mal erkennen, wenn wir vielleicht meinen, dass wir doch ein bisschen was Gutes in unserem Leben haben. Das Gesetz entlarvt alles und stellt uns wirklich in dieses Urteil, wir taugen alle nichts. Aber es bringt uns kein Leben. Und das Leben hat uns erst dieser neue Bereich gebracht. Der Bereich der Gnade, der Bereich der Herrlichkeit. Deswegen ist es wichtig, auch bei diesem Startpunkt zu wissen, wir sind, als wir uns bekehrt haben, aus dem Bereich des Gesetzes, des Todes genommen worden und sind hinein versetzt worden in das Reich der Gnade, in das Reich der Herrlichkeit. Und jetzt ist Jesus unser Herr. Und der Teufel hat uns nichts mehr zu sagen. Und das ist mir auch da so wichtig geworden bei dieser Heiligung, bei dem Thema, dass wir wirklich nicht nur sehen, was können wir jetzt machen als Christen, ja, müssen wir jetzt, was dürfen wir nicht, sondern diese grundlegende Veränderung, die in unserem Leben stattgefunden hat. Und mit unserer Bekehrung hat sich eine richtige Wende in unserem Leben vollzogen. Und das sind viele Dinge, die sich bei uns geändert haben. Auch rein juristisch, ne? Auch wenn man jetzt von außen das vielleicht nicht gerade sieht, dass sich jemand bekehrt hat. Es ist ein Heimatwechsel vollzogen worden. Ne? Wir haben eine neue Nationalität bekommen. Unser Bürgerrecht, sagt die Bibel, ist im Himmel. Wir sind also Himmelsbürger geworden. Wir haben auch einen Herrschaftswechsel, wurde in uns vollzogen. Der Apostel Paulus sagt es einmal, als er sich verantworten muss, als er seine Geschichte erzählt hat, wie er berufen wurde. Und da sagt er, dass Gott ihn gesandt hat, um den Heiden die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Herrschaft Satans zu Gott. Also Satan und die Welt, sie haben uns nichts mehr zu sagen. Jesus ist jetzt unser Herr. Es ist auch ein Besitzerwechsel vollzogen worden. Denken wir an ein Auto. Wir haben jeder, der ein Auto hat, einen Fahrzeugbrief. Und dort steht ja eigentlich der alte Besitzer drin und dann der neue. Und so ist es auch in unserem Leben. Ja, wir sehen vielleicht noch an uns, dass es mal einen alten Besitzer gab. Aber jetzt steht ein neuer Besitzer in uns, in unserem Fahrzeugbrief quasi, und wir gehören jetzt jemand anderem. Es ist auch ein Ortswechsel vollzogen worden, obwohl wir noch unsere beiden Beine hier auf der Erde haben. Der Kolosserbrief sagt uns, dass wir mit Jesus in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt wurden. Das heißt, die Liebe leitet uns jetzt. Nicht mehr die Gier, nicht mehr die Ich-Sucht, sondern die Liebe soll uns leiten als Kinder Gottes. Wir sind jetzt auch in Christus, sagt uns die Bibel. Das heißt, wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch geschützt vor dem Feind. Dann sind wir auch vor Gott so, als hätten wir nie eine Sünde begangen. Wir haben das neue Kleid bekommen, sagt uns die Bibel, ein weißes Kleid ohne Flecken. Und wir haben alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Wir haben als Christen, als bekehrte Menschen eine neue Würde erhalten, wie es auch dieser Petrus-Text sagt, den wir vorhin gelesen haben. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ja, wir haben eine neue Würde bekommen und so beginnt Gott, dieses Ebenbild in uns wiederherzustellen, in dem, was er für uns getan hat. Also nicht unsere Werke, nicht unsere Leistungen, nicht unsere Anstrengungen, Gottes Werk war es, dass er das alles in uns bewirkt hat. Und wenn wir uns das mal vor Augen stellen, dann darf uns das auch immer wieder wichtig werden und wertvoll werden, was Gott eigentlich alles an uns getan hat. Und nun zum letzten Punkt. Wie sieht jetzt unser praktischer Lebenswandel aus? Wie können wir losgehen? Wie können wir mit Jesus unterwegs sein? Wie können wir uns umgestalten lassen vom Herrn? Und ich denke, jeder, der auch das gehört hat, dem das so wichtig geworden ist, was Gott alles getan hat, der sagt auch freiwillig Ja zu den Wegen Gottes. Als ich so ein Buch gelesen habe, vor Jahren, schon vor 10 Jahren vielleicht, da hat ein Bruder mal gesagt, wenn Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und alles getan hat für meine Rettung, dann ist kein Opfer zu groß, was ich ihm bringen könnte. Und das sehe ich genauso. Ja, Jesus hat mir ein neues Leben gegeben, eine neue Staatsbürgerschaft. Er hat mir Rettung gegeben. Er ist mir ein neuer Besitzer geworden. In das Reich des Sohnes seiner Liebe hat er uns versetzt. Da will ich doch freiwillig ihm folgen. Und in dieser Nachfolge will uns Jesus selbst das Vorbild sein. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir schauen, was er für uns getan hat und auch wie er einfach gehandelt hat auf der Erde. Ja, wenn wir die Evangelien anschauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie Jesus den Menschen begegnet ist, im Gegensatz vielleicht zur religiösen Elite oder zur Welt, dann darf das für uns ein Vorbild sein in unserem Leben. Christen übrigens sind keine faulen Leute, die die Hände in den Schoß legen, sondern sie sind eifrig für Gott unterwegs. Wir hatten das jetzt am Freitag im Bibelhauskreis, da wurde nochmal darauf hingewiesen, wie bei Nehemia jeder vor seinem Haus die Mauer ausgebessert hat und bei einem wurde, ich glaube Baruch war es, wo gesagt wurde, er war eifrig bemüht. Also wir Christen sind eifrige Leute, Gott zu dienen. Ja. Es wurde mir auch mal von einer anderen Stelle gesagt, in einem Betrieb, dass dort manchmal die Christen eher schlechte Vorbilder sind. Ne? Dass dann manchmal, wenn Christen bei Christen arbeiten, denken, ja, das ist doch mein Glaubensbruder, da muss ich nicht so, mich so anstrengen. Ne? Aber gefehlt. Wir sollen uns unterscheiden und gerade wenn Christen zusammenarbeiten, dann sollte das auch sich widerspiegeln. Und ich denke, da dürfen wir auch uns verändern lassen da. Ja, und dass wir keine faulen Leute sind und dass wir auch dann schon aktiv werden, das sagt uns die Bibel natürlich auch. Und da möchte ich uns noch ein paar Verse lesen aus Hebräer 12, Vers 14. Ein sehr markanter Vers, der mich eigentlich auch auf dieses Thema erst gebracht hat. Christus, unsere Heiligung, unsere Berufung. Dort heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es wird uns also sehr deutlich gemacht, dass es wichtig ist, loszugehen und diese Heiligung zu erstreben. Dieser Wille Gottes für unser Leben, dass wir ihn annehmen und Gott an uns arbeiten wird. Und dieses ohne die niemand den Herrn sehen wird, zeigt auch deutlich, wie wichtig das ist, dass wir da aktiv werden. Und als ich dieses Wort hier jagen nachgeschlagen habe, da habe ich auch noch das gleiche Wort gefunden in Philipper Kapitel 3. Dort sagt Paulus ab Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also dieses Nachjagen für uns Christen ist uns auch gesagt. Und noch ein dritter Vers. Da heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig zu sein, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, auch die Absonderung vom Bösen, da dürfen wir auch aktiv sein, dürfen wir Gott fragen, soll ich das tun, wenn ich mir unsicher bin, wenn es uns nicht schon der Geist Gottes gezeigt hat. Und das ist auch dieser Punkt, Gottes Geist lenkt uns jetzt, wenn wir Christen sind. Indem wir mit Gott reden, die Bibel lesen, indem wir einfach mit ihm unterwegs sind, indem wir ja, die Gemeinschaft auch in der stillen Zeit halten mit ihm, zeigt uns Gott, was dran ist für unser Leben. Und das muss nicht sein durch eine Stimme, die wir hören. Ich denke, das wird in den seltensten Fällen passieren oder vielleicht gar nicht in unserem Leben passieren, dass wir die Stimme Gottes konkret oder direkt hören. Gott will durch sein Wort zu uns reden. Und das macht er mittels seines guten Geistes, den er an uns gesandt hat. Er sagt einmal, der Herr Jesus, wenn er uns den Geist senden will, dass er uns leitet in alle Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Bibel, deswegen wollen wir auch die Bibel lesen, damit Gott uns darin leiten kann. Er erinnert uns an das, was wir mal gehört haben in der Predigt, beim Bibellesen und hilft uns dann auch, das Wort Gottes ganz praktisch in unserem Leben anzuwenden. Ja, zum Schluss noch drei Irrtümer der Heiligung. Auch da gibt es Dinge, wo wir uns irren, was Heiligung nicht bedeutet. Und das habe ich hier in einem Vortrag von Tim Kelly herausgefunden oder mitgenommen. Der erste Irrtum ist, dir fehlt etwas. Ja, wenn vielleicht gesagt wird, du brauchst noch einen richtigen Kick in deinem Leben, du brauchst noch einen Punkt, wo du erst richtig loslegen kannst mit deiner Heiligung, wo du erfüllt wirst, ja. Du brauchst noch diese zweite Erfahrung, diese Geistestaufe. Erst dann kannst du heilig predigen oder ein geheiligtes Leben führen, was Gott gefällt. Dann ist das ein Irrtum. Die Bibel sagt uns, wir haben alles, was wir brauchen. Zum Beispiel der Epheserbrief, da heißt es, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also wenn wir Jesus haben, dann haben wir allen geistlichen Segen und dann müssen wir nicht immer nach mehr streben. Sicherlich nach Wachstum sollen wir streben und dürfen wir streben. Aber wir haben mit Jesus alles, was wir brauchen. Die Frage ist, wie findet das Anwendung in unserem Leben? Und auch Petrus sagt, da uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und Wandel in der Gottesfurcht nötig ist. Also er hat uns alles gegeben und wir sollen es abrufen. Also dir fehlt etwas, ist ein Irrtum, wenn uns das gesagt wird. Dann gibt es noch eine Meinung, wo gesagt wird, diese Sünde ist zu schwer. Ja, wie ist es bei uns als Christen? Ich denke, auch wir sind bereit, böse Dinge noch zu tun. Wir sind nicht da herausgenommen. Und was ist dann, wenn wir eine Sünde getan haben, die sehr schwer ist? Wenn vielleicht in die Gedanken kommen, das ist zu schwer, das kann Gott mir nicht vergeben. Auch da dürfen wir uns sagen lassen, dass Gott für alle Sünden gestorben ist, egal wie groß sie sind, dass Gott auch diese Sünden vergeben hat und dass er auch Kraft gibt, diese Sünden zu überwinden. Und ein dritter Irrtum noch, wenn jemand sagt oder wenn gesagt wird, wir können einen Punkt in unserem Leben erreichen, ab dem wir nicht mehr kämpfen müssen. Eine Bergspitze, ab dem wir frei sind von jedem Glaubenskampf, in dem das Leben dann nur noch ganz leicht ist. Auch das ist ein großer Irrtum, sollten wir uns davor bewahren. Christus lehrt uns das nicht. Er hat uns nicht versprochen, dass wir hier auf sonnigen Höhen leben, sondern er hat uns gesagt, wir sollen das sein Kreuz tragen. Und das bedeutet auch Kampf in unserem Leben. Aber Gott möchte uns auch zu diesem Kampf und zu dieser Arbeit, auch die wir immer wieder reinstecken, will er uns auch die Kraft dazu geben. Er möchte uns nicht überlasten. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Wir haben ja am Anfang gesehen, wie Gott uns geschaffen hat in seinem Bild. Wie wunderbar, dass er sich selbst als Vorbild genommen hat bei unserer Erschaffung. Und wir haben gesehen, dass wir als Menschen aber das Ziel verfehlt haben, dass wir den Virus der Sünde in uns haben mit einer Sterblichkeitsrate von 100%. Doch Gott, er hat uns diesen Virus genommen, er hat uns befreit, indem dass er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Und jetzt möchte er mit uns einen Lebensweg gestalten. Er möchte uns verändern in sein Bild. Er möchte uns hindurchbringen durch diese Welt. Und er möchte auch, dass unser Leben ihm zur Ehre dient und zur Verkündigung auch an andere. Und deswegen will Gott uns Kraft geben und uns immer wieder ermutigen, diesen Weg zu gehen, nicht aufzugeben, auch wenn es schwierige Zeiten sind in unserem Leben. Weil wir wissen, dass Gott zum Ziel führt und dass Gott uns bestimmt hat, sein Ebenbild zu sein. Wir wollen jetzt gemeinsam das Liederbuch aufschlagen und das Lied Nummer 45 singen. Anbetung bringen wir dir, Jesus Gottes Lamm.